Skobel im Gespräch. Gast in dieser Episode ist Frank Trentmann. Er ist Historiker und Professor für Geschichte am Birkbeck College der University of London. Er studierte in Hamburg an der London School of Economics und der Harvard University und lehrte unter anderem in Bielefeld und Princeton. Für seine Bücher und seine Lehre erhielt er mehrere Auszeichnungen, zum Beispiel den Humboldt-Forschungspreis und den Bochumer Historikerpreis der Ruhr-Universität. Sein Buch Herrschaft der Dinge, die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute, wurde mit dem Whitfield Prize der Royal Historical Society 2018 als Wissenschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet. Sein neuestes Buch trägt den Titel Die blockierte Republik – Deutschland zwischen Vergangenheit und Zukunft. Skobel. Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch.
Frank, wir grüßen dich erstmal. Hallo.
Ja, hallo. Herzliche Grüße aus London.
Ja, wir haben etwas seltsame Lichtverhältnisse, haben wir eben festgestellt. Also ich bin ein bisschen Rotlicht markiert, weil ich in einem Hotel sitze. Du bist ein bisschen Licht und Schatten markiert, hast du erzählt.
Ja, ja, wir haben hier heute wunderschönen Wintertag in London und die Sonne strahlt, ist etwas kühl. Aber mit diesen Schattenverhältnissen müssen wir ja leben und die sind in Deutschland ja recht weit verbreitet und es wird immer düsterer, scheint mir, ne?
Ja, das wirft einen Schatten voraus auf das Buch Die blockierte Republik, über das wir gleich sprechen. Ich würde aber gerne anfangen mit deinem vorausgehenden Buch, weil jede Gegenwart hat ja bekanntlich ihren Anfang in den Tiefen der Geschichte. Und in diesem Buch ergründest du die Geschichte Aufbruch des Gewissens, kann man mal von der Seite sehen, ist wirklich ein fetter, super gut zu lesender, wie ich finde, Wälzer geworden. Aufbruch des Gewissens, eine Geschichte der Deutschen von 1942 bis heute, 2023 erschienen. Und da schreibst du ja gleich auf der ersten Seite, dass mit dem Eroberungskrieg in Europa seit 1945, dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, die bisherige Doppelstrategie Deutschlands in Frage gestellt wird, nämlich auf der einen Seite der weltweite Export und auf der anderen Seite die militärische Zurückhaltung. Und das hat ja schon ganz viel zu tun mit der Blockade, die wir auflösen müssen.
Ja, das ist richtig. Also wir leben in bewegten Zeiten. Und in gewisser Weise ist das Fundament, auf dem die Bundesrepublik aufgebaut wurde und sich viele Bürger und Politiker eingerichtet haben, ist jetzt unter Beschuss, sprichwörtlich in der Ukraine. Und das Exportmodell ist, wie gesagt, auch in Frage gestellt durch die rapide Entwicklung Chinas. Und was ganz interessant dabei ist, ist, dass die Bundesrepublik sich nicht nur schwer damit tut, außenpolitisch, das könnte man durchaus verstehen, die geopolitischen Herausforderungen, mit denen müssen sich ja andere Länder auch herumplagen, sondern dass es verzahnt ist auch mit einer Identitätskrise, die binnenpolitisch ist. Also viele, ich glaube, auch Teil des Populismus damit zu tun hat, dass innerhalb der Gesellschaft und Politik überhaupt nicht mehr klar ist für viele Menschen, wofür steht eigentlich die Bundesrepublik? Was für eine Gesellschaft wollen wir haben in dieser krisenhaften Außenwelt? Und einige ziehen sich so zurück ins Eigenheim, so nach dem Motto, ich mache die Tür zu, dann verschwindet die Welt. Andere versuchen zu erkunden, wie weit die Bundesrepublik gehen kann, um sich aus der Friedensmachtsrolle herauszuentwickeln. Aber das Problem ist eben, jeder Schritt vorwärts, außenpolitisch, ist mit Veränderungen innerhalb Deutschlands verbunden und die sind extrem stark umkämpft.
Warum ich auf Aufbruch des Gewissens zurückgekommen bin, bevor wir über die blockierte Republik sprechen, ist, dass ich so super interessant fand, dass du in diesem Buch einen Begriff stark gemacht hast, der wie ein roter Faden dient, der in erster Linie eigentlich, denke ich, für Historiker ungewöhnlich ist, für Philosophen aber eine Fundgrube, nämlich den Begriff der Schuld. Und den hast du eingebaut in deine historische Langzeitstudie, also von 42 bis heute. Und 42 deshalb, weil das erste Jahr ist, wo das sogenannte Kriegsglück Deutschlands sich zum ersten Mal so ein bisschen wendet, ein Umdenken beginnt, nämlich ein Umdenken, das später dann in dem Selbstbewusstsein der Deutschen in Ost und West gipfelt, je nach Weise der Vergangenheit, mit der man sich dann kritisch auseinandersetzt. Und da war die Frage eben einer moralischen Erneuerung, die eine zentrale Rolle spielt, um mit dieser Schuld im mehrfachen Sinn, die Deutschland auf sich geladen hat, umzugehen. Und wir hatten, schreibst du ja, seitdem eine Tendenz, ganz viele politische Fragen, also ob das jetzt die Umweltpolitik ist, ob das soziale Fragen sind, ob das Fragen der Stadtentwicklung sind, immer wieder moralisch zu deuten, also in diesen Schuldzusammenhang zu stellen, der ganz viel mit Moral zu tun hat. Das würde mich freuen, wenn du uns das noch mal ein bisschen erklären könntest, weil ich glaube, das trägt ganz stark zum Verständnis der blockierten Republik bei auch.
Ja, also in dem vorherigen Buch versuche ich zu verstehen, wie sich die Moral in ja fast alle Gesellschafts- und Politikfelder ausweitet, so dass es uns normal erscheint, über bestimmte Themen wie zum Beispiel Migration im Jahr 2015 das Thema automatisch zu moralisieren. Und das Thema dann auch zu unserem eigenen Thema zu machen, nämlich wie wir mit Migration oder mit Recyceln umgehen, sagt was über uns aus. Also es geht gar nicht unbedingt in erster Linie um den Müll oder die Flüchtlinge, sondern es geht um
die Sache.
Es geht um eine Selbstpositionierung des eigenen Ichs und auch einer Verortung, einer bequemen Verortung, die uns sagt, eigentlich sind wir ja gute Menschen. Und das steht natürlich in ganz großer Frage zu Ende des Zweiten Weltkriegs. Schuld, es wird gelegentlich gesagt, dass die ganze Debatte zur Kollektivschuld automatisch unterdrückt wurde innerhalb Deutschlands, verdrängt wurde. Das ist zu radikal. Also wie ich im Buch zeige, gibt es unmittelbar zu Ende des Zweiten Weltkriegs schon innerhalb der deutschen Gesellschaft Reden und Diskussionen über die Mitschuld. Also nicht nur die Schuld einiger von Hitler, Himmler, Goebbels und Göring, sondern eben auch der Mitschuld der Eliten, der Lehrer, der Theologen und Ähnliches. Also es wird schon ernsthaft diskutiert. Was dann passiert im Lauf der Denazifizierung ist, dass die Schuld zunehmend von der Scham verdrängt wird. Und die Scham ist eben extrem selbstbezogen. Also wir schämen uns ursprünglich im Griechischen bedeutet ja auch eben Scham, das Nacktsein vor anderen. Also das, also es dreht sich ums Eigen jetzt zunehmend nicht mehr, was die Deutschen mit den Opfern gemacht haben, sondern es geht ums eigene Ich, der entblößt dasteht. Und dann passiert was ganz Entscheidendes in der frühen Bundesrepublik, dass wir haben es ja mit Millionen von Ausgebombten, 12 Millionen Vertriebenen, den Heimkehrern, den Soldaten, die noch in der Gefangenschaft sind, zu tun, dass zwischen diesen dominanten Gruppen sich ein neuer Opferstreit oder Opferwettbewerb entwickelt. Jeder versucht, fair behandelt zu werden. Jeder versucht, ein kleines Stück von dem ja noch sehr kleinen Sozialstaat abzubekommen und das eigene Leben wieder auf Vordermann zu bringen. Und in diesem Wettstreit wird die Moral eingesetzt. Also es dreht sich um zentrale Fragen der sozialen Gerechtigkeit, wie beim Lastenausgleich insbesondere. Wer soll jetzt die Lasten des Zweiten Weltkriegs tragen? Wer soll wie viel von wem abbekommen? Also die Moral entwickelt sich dann so ein bisschen weg von der Schuldfrage und wird als Machtmittel, als Ressource eingesetzt, um die eigene Person, die eigene gesellschaftliche Gruppe in den Vordergrund zu drängen. Was zur Folge hat, dass die eigentlichen Opfer der Nazis, also sowohl jüdische Opfer, aber auch Sinti und Roma, behinderte Menschen und viele andere Gruppen in den Hintergrund getrieben werden. Aber die Moral setzt sich dann eben damit durch. Und erst dann in den 60ern und eigentlich erst so nach 1979 kommt es wieder zu einer großen öffentlichen Ausweitung der Schuldfrage, die dann zur was wir heute Erinnerungspolitik führt. Das heißt, dann dreht es sich wieder, wie gehen wir mit der Vergangenheit um, mit der Kriegsvergangenheit. Aber das sollte man vielleicht erwähnen. Also es ist nicht es ist zu einfach, die Geschichte der Bundesrepublik und auch der DDR nur vor dem Hintergrund der Schuld zu sehen. Also die Schuld ist schon zentral, gibt so einen Impuls am Anfang, aber moralische Fragen werden dann dominiert von selbstbezogenen Debatten.
Es ist ja eigentlich bis heute so geblieben. Wobei ich sagen würde, also diese Tendenz zur moralischen Überreaktion, die wir ja haben, wenn wir über Politik sprechen, insbesondere über Außenpolitik, die ist ja geblieben.
Ja, also die ist da. Hier sollten wir vielleicht auf Arnold Gehlen hinweisen, der schon 1968, 1969 die Fassung verlor und ein interessantes Buch zur Hypermoral schrieb und auf die Studentengeneration schaute und sagte, also jetzt diese Überhöhung der moralischen Frage sei extrem gefährlich, argumentierte er. Also jetzt dreht sich es auf einmal um Generationsprobleme, Geschlechterfragen und das lenkt alles ab, betonte Gehlen, von einer in seinem Sinne konservativen, klassischen moralischen Autorität des Staates und der Familie. Also diese Debatten ziehen sich durch die Bundesrepublik. Wo sind wir heute? Also es ist ganz interessant, wie viele der gegenwärtigen Problemfelder, also nennen wir die Sozialpolitik,
ja,
weiterhin
das Rentenproblem, ne?
Ja, und das Rentenproblem von ja häufig so altertümlichen moralischer Rhetorik getragen werden. Also da geht es dann um Debatten um, wer ist der Faule? Der faule Mensch, der den Sozialstaat ausnutzt auf Kosten des tüchtigen Deutschen. Ne? Das sind so die Debatten. Oder der tüchtige Deutsche und die Ukrainer, denen jetzt auch Gelder gekürzt werden müssen, weil die in dem Sinne nicht ehrenhaft und auf gleicher Höhe mit den tüchtigen deutschen Arbeitern stehen dürfen. Also das ist ganz interessant, wie sich solche Debatten durchziehen. Und die Rente ist eben ein zentrales Thema aus gutem Grund. Also nicht nur, weil es wir es mit einer alternden Gesellschaft zu tun haben, aber weil in den Diskussionen eben auch Ansprüche deutlich werden. Also wo wir sehen, dass es eine Anspruchhaltung gibt bei vielen Menschen, was die Gesellschaft ihnen zurückgeben muss, was fair ist und was unfair ist. Und da wird schnell vergessen, dass das jetzige Rentensystem, als Adenauer es 1957 auf den Weg brachte, ja eine radikale Umstrukturierung des existierenden Bismarckschen Systems war. Ne? Also es war ein höchst riskanter Wurf. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es große Kritik und Sorgen. Hat am Ende die ersten Jahrzehnte gut funktioniert, weil es das Wirtschaftswunder gab. Es erinnert uns eben daran, dass das, was wir so als normal ansehen, und darum geht es ja bei der Rentenfrage, was ist normal, wie lange sollte man normalerweise arbeiten, was ist normal, dass man erwarten sollte, wenn man in den Ruhestand geht, ist es 48%, 9%, also diese ganzen Prozentfragen verbildlichen ja eine Idee der Normalität. Und da vergessen wir eben, dass es diese Normalität ist, ein historisches Produkt, die ist nicht Gott gegeben. Und wenn wir auf andere Länder gucken, also ich war jetzt gerade gestern in Amsterdam, Und sprach da auch mit niederländischen Kollegen, muss man natürlich automatisch darauf hinweisen, dass andere Gesellschaften vor 10, 20, 25 Jahren ihr Rentensystem umgekrempelt haben und dass die Aktienrente zu einem wichtigen Pfeiler ausgebaut haben. Denen geht es mittlerweile wesentlich besser als deutschen Rentnern. Also Veränderung ist möglich, aber es gibt in der deutschen Debatte wirklich so eine provinzielle Nabelschau, wo jegliche Veränderung wird umstritten, erscheint automatisch als Verzicht unmöglich, während andere Gesellschaften ja vorführen, dass man auch schwere Themen wie die Rente doch umkrempeln kann.
Ich hatte gerade heute ein interessantes Gespräch mit einem Fachmann auf diesem Gebiet, der sagte, naja, das Rentenargument, das wird ja viel zu unterkomplex im Grunde genommen im Moment immer behandelt, weil sozusagen gleichbleibendes Geld, mehr alte Leute, das kann ja nicht gut gehen. Er machte darauf aufmerksam, dass wenn man sich mal die Zahlen anguckt, jetzt anderes Gebiet, also 1850 rum, vier Bauern nötig waren, um einen Menschen zu versorgen im Schnitt. Das kippte irgendwann. In den 50er Jahren waren es ein Bauer 10 Menschen. Heute haben wir einen Faktor 10 oder 20.000 pro Bauer. Wir haben bei etwas gewachsener Bevölkerung haben wir weniger Bauern. Und trotzdem bleibt sozusagen das Ernährungssystem völlig intakt. Also das zeigt einfach, dass diese Standarddenkweise, die wir da der Rente gegenüber haben, auch einfach viel zu primitiv ist und überhaupt nicht greift. Aber der entscheidende Punkt, den du ja machst, ist, dass deine historische Analyse zeigt, was das mit unserer Selbstblockade zu tun hat. Und was glaubst du, ist deiner Meinung nach dieses zentrale Moment, was uns so selber gefangen hält und blockiert, um ja schon in vielen Bereichen notwendige Reformen endlich umzusetzen?
Ja, also ich glaube, so in den letzten 5, 10 Jahren sich eine gewisse Sichtweise durchgesetzt hat, die stark darauf konzentriert ist, die Gegenwart einfach in die Zukunft zu verlängern. Also das Verharren, also so ein Verharren auf dem Status quo. Da wird dann häufig der Finger auf Angela Merkel wird der Finger gezeigt und sagt, naja, das ist die Schuld und die Versäumnisse bei Infrastruktur und so. Aber ich glaube, das Problem ist viel, viel größer. Und man muss natürlich erinnern, dass Merkel ja gewählt wurde, mehrmals.
Bestätigt wurde ja in dem,
ja,
was sie
tut. Ja. Also es hat sich eine Bequemlichkeit durchgesetzt und die wird gefördert von einer nostalgischen Erinnerung an eine angebliche Vergangenheit. Und das sehen wir im Westen wie im Osten. Also es wird ja häufig auf dem Osten rumgehackt und gesagt, okay, da herrscht Ostalgie und die DDR-Zeit wird immer rosiger. Und das ist auch so und das ist ein großes Problem, aber das Problem ist größer. Es ist genauso im Westen vertreten, da gibt es eben, was ich Westalgie nenne. Dort herrscht eine Vorstellung, als ob die alte Bundesrepublik ein Wunderland war. Also es gab immer nur Wirtschaftswachstum und die Welt war in Ordnung. Und was verschwunden ist, ist eine Erinnerung an die schweren Zeiten, die großen Herausforderungen und auch die Konflikte, mit denen sich die frühere Generation in der Bundesrepublik immer wieder umtreiben mussten. Also du erwähntest gerade die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist ein hervorragendes Beispiel für extremen Strukturwandel in der frühen Bundesrepublik. Nicht? Also wenn wir uns die Anzahl der Höfe und der Bauern angucken, 1950 und dann 1970, das schrumpft alles zusammen und wird konzentriert. Die Kohle-, Stahlindustrie und auch der Schiffbau, die mussten eben auch umstrukturiert werden oder es wurden Arbeitsplätze wegrationalisiert. Also diese Herausforderungen gab es schon immer. Und diese Nostalgie steht im Weg, steht uns im Weg, um mit einer gewissen Courage die heutigen Probleme anzugehen. Die erscheinen dann als übergroß und unfassbar und unmachbar. Und da ist der historische Blick schon recht wichtig. Also wir, um mal das Beispiel Rente jetzt zu nehmen. Ich weise ja darauf hin, dass es den Lastenausgleich gab. Der wurde hart umkämpft. Da mussten dann einige Gruppen über Jahrzehnte von dem verbleibenden Vermögen abgeben, um anderen Gruppen unter die Arme zu greifen. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir nicht eine Art Lastenausgleich in der Rentenfrage durchboxen, in der
was ja gewisse eine Umverteilung, was ja eigentlich eine Umverteilung ist.
Richtig, richtig. Aber die Rente ist, auch wenn wir nichts machen, ist die Rente ja eine Umverteilung. Ne?
Klar.
Das ist
nur,
also es gibt immer wieder Beispiele, wie mit etwas Fantasie und auch politischem Ehrgeiz Dinge durchgeboxt werden können. Das andere Thema Wohnungs, die Wohnungsfrage. Ich glaube, dass die Wohnungsfrage, wenn es so, also neben der Inflation in den Köpfen vieler so ein sehr wichtiger Faktor mit der Frustration der alten Volksparteien ist. Ne? Nun kann man sagen, okay, in London sind die Mieten noch höher, aber die Erwartungshaltung ist natürlich eine ganz andere und auch das Gerechtigkeitsgefühl ist ein ganz anderes in Großbritannien oder in New York als in Berlin oder Frankfurt oder anderen Städten. Wenn man dann darauf hinweist, dass in 1945 die meisten deutschen Städte in Schutt und Asche lagen, werden wir daran erinnert, dass die Politiker der frühen Bundesrepublik ja mit einer viel, viel größeren Wohnungsfrage sich auseinandersetzen mussten und 1950er und 60er Jahre mit einer sehr ehrgeizigen Wohnungsbaupolitik auf den Plan traten. Ich sage jetzt nicht, Geschichte funktioniert nicht so, dass man einfach eins zu eins diese Sachen übernehmen kann und jetzt machen wir das genauso wieder. Aber es erinnert uns daran, dass also Dinge wie die Wohnungspolitik schon mit einem ehrgeizigen Programm und einer Zukunftsvision, wie wir leben wollen in den Städten, verknüpft werden könnte. Und das würde, ich glaube, das würde einiges tun, um insbesondere die jüngere Generation und die Jungwähler auch wieder zu binden an die demokratischen Kräfte im Zentrum.
Lass uns noch mal für einen Moment reflektieren über Ostalgie und Westalgie, was ja in der politischen Diskussion eine große Rolle gespielt hat. In der DDR ist doch die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich über den ökonomischen Zustand der DDR belogen worden, während wir im Westen uns eher selber getäuscht haben über die grandiose Entwicklung im Westen, die ja nicht zuletzt durch ganz massive Hilfe der Amerikaner möglich geworden ist. Kannst du die Unterschiede mal zwischen Ostalgie und Westalgie mit den jeweiligen Problemstellungen vielleicht mal erläutern?
Ja, also die Ostalgie funktioniert nach dem Muster, dass alle Probleme letztlich nach 1990 beginnen und ihre Ursachen in der Treuhand und der westlichen Übernahme des Volkseigentums, des Kulturbetriebs, der Unis und vieler anderen Bereiche und auch des Eigentums, ne? Also des Wohnens. Hier sind wir wieder beim Wohnen, ne? Also die Eigentumswohnung damit zu tun hat. Und da haben wir...
Was ganz falsch ist.
Nee. Das ist also, dass die Treuhand Fehler gemacht hat, ist eindeutig und ebenso, dass viele Schmuckstücke in Görlitz oder Dresden von Westdeutschen gekauft wurden. Das ist schon klar. Also was interessant ist an der Ostalgie sind, ich glaube, zwei Sachen. Die eine ist, dass umso länger wir weg sind vom Mauerfall, umso rosaroter wird die DDR-Geschichte in den Erinnerungen und auch im öffentlichen Diskurs und auch in Büchern. Das ist ja eigentlich interessant. Das ist nämlich 35 Jahre her und die Stimmen, die heute häufig dieses positive Bild der DDR oder des schönen Alltags und des normalen Lebens loben, sind häufig Stimmen, die entweder noch gar nicht geboren waren, als die Mauer fiel, oder Kleinkinder waren. Das heißt, was sie eigentlich machen, ist, dass sie Fürsprecher der Elterngeneration werden. Also sie, das ist ein Versuch zu sagen, okay, Eltern, also ihr habt schwere Zeiten gehabt, aber euer Leben ist etwas wert gewesen. Das ist eine Wertrückgewinnung, die da passiert. Das ist interessant, weil es eigentlich genau gegenläufig ist zu dem, was wir erwarten in der Geschichte von Generationskonflikten. Also denken wir an die Zeit der 1960er Jahre. Da ging es ja darum, dass die junge Generation nicht den Vätern und Großvätern auf die Schulter geklopft haben, sondern ganz im Gegenteil gesagt haben, ja, unsere Väter, wir klagen an. Also es wurde sich kritisch auseinandergesetzt mit der Elterngeneration. Das ist bei der Ostalgie genau umgekehrt. Zweite Interessante bei der Ostalgie ist die Auswirkung dieses Narrativs, die dazu führt, dass die heutigen Probleme und auch Schwierigkeiten abgelöst, abgekoppelt werden von den systemischen Problemen der DDR in der Honecker-Zeit. Also der Bevölkerungsschwund, was man heute strukturschwache Regionen nennt, nicht? Also die strukturschwachen Regionen sind ja keine Erfindung der Treuhand. Menschen und qualifizierte Arbeitskräfte sind seit den 1950er Jahren aus der DDR abgewandert, und man muss sich daran erinnern, dass die Mauer ja aus einem Grund gebaut wurde, nämlich um das zu stoppen. Ebenso die Probleme mit Produktivität und Investitionen. Ein gutes Drittel der volkseigenen Betriebe, VEBs, war bankrott letzten Endes in 1988, 89. Und das sagen auch die internen Dokumente der SED. Also da gibt es durch die Ostalgie funktioniert eben auch so ein bisschen als so ein Vademecum oder Balsam, der es den Menschen, den Bürgern möglich macht, sich gerade nicht mit den Problemen haften Seiten der DDR auseinanderzusetzen. Und das ist fatal, weil dadurch das Bild eben entsteht, naja, der Alltag war ja okay.
Also es gab Kindertagesstätten, die Frauen konnten Kinder kriegen und arbeiten, war alles viel besser.
Ja, ja, und das heißt, das ist also für den gegenwärtigen Zustand der demokratischen Kultur fatal, weil das politische System der DDR abgekoppelt wird von der eigenen privaten Erinnerungswelt, die sich den Alltag als so ein separates Universum vorstellt, als ob Alltag und Diktatur ja nicht miteinander verschränkt waren. Das ist ein großes Problem. Da würde ich vielleicht als Historiker, und da ist der Vergleich mit Westdeutschland auch ganz interessant, würde ich natürlich auch immer betonen wollen, dass es nicht so ist, dass die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit oder was wir jetzt Vergangenheitsbewältigung gelegentlich genannt wurde, dass das in der Bundesrepublik ja auch nicht von einem Tag auf den nächsten passierte. Also es hat auch Jahrzehnte von Konflikt gebraucht und viel Initiative aus der Zivilgesellschaft, also von unten, um überhaupt das Thema der Verbrechen in den Vordergrund zu rücken. Also es ist nicht so, dass die Bundesrepublik das 1A als Musterschüler gemacht hat. Zur Westalgie und den Unterschied dort, das ist schon richtig, dass also nicht nur der Marshallplan sehr wichtig war für den wirtschaftlichen Aufstieg, sondern eben auch das Londoner Schuldenabkommen, nicht? Also auf einmal von einem Tag auf den anderen war die Bundesrepublik vom historisch größten Schuldner aller Zeiten hatte auf einmal eine minimale Schuldenlast. Also Großbritannien als alliierte Sieger hatte eine wesentlich größere, dem wurde nicht die Schulden entlassen. Das war ganz, das war ganz zentral. Also diese Schulden, das hört sich, das kann leicht abstrakt und so aus der Finanzwelt klingen, aber man muss sich natürlich vergegenwärtigen, vor 1953, also vor dem Londoner Schuldenabkommen, war die Schuld, die Hitler hinterließ, so Pi mal Daumen 10-mal oder 12-mal so groß wie das bundesdeutsche Bruttosozialprodukt. Also viel, viel größer als was Griechenland in der Euro-Krise zu bewältigen hatte. Und das hatte zur Folge, dass nehmen wir mal an, ein Unternehmer oder ein Handwerksbetrieb, der sich wieder aufbauen wollte, die bekamen keine Kredite. Weil welche Bank gibt jemandem Geld in einem Land, was so hoch verschuldet ist? Also riesige Probleme. Das war schon sehr entscheidend für das Wirtschaftswachstum und auch für die Stabilität letztlich der Bundesrepublik. Das ist schon passiert. Aber was bei der Westalgie eben mitschwingt, ist, und da sind wir wieder bei den moralischen Themen, dass in der bundesdeutschen Debatte die Tüchtigkeit des Einzelnen immer hervorgestrichen wird. Also die Bundesrepublik wird so als persönliches Erfolgserlebnis erinnert. Damals haben wir noch etwas geschafft. Das haben wir auf die Beine gebracht. Und das führt eben auch leicht zu einer provinziellen Sicht, in der internationale Rahmen des Kalten Krieges so aus einfach verschwindet. Also ist nicht alles aus eigener Tätigkeit entstanden.
Was ja uns ja unmittelbar zum Heute bringt, das ja gekennzeichnet ist, erstens, diese internationale Hilfe, nennen wir es mal, bricht weg. Also unsere transatlantische Brücke hat nicht nur massive Risse, sondern ist möglicherweise schon völlig eingerissen. Und das in der Zeit, in der wir aktiv ja massiv Schulden aufnehmen, also so viel wie nie in den letzten Jahren. Das heißt, diese beiden Aspekte, die du gerade erwähnt hast, also wir werden die Schuld los sozusagen durch eine internationale Kompensation auch. Und wir verkennen die Hilfe von außen. Das wird uns ja mit einem Schlag jetzt bewusst, weil wir haben wieder Schuld. Und wir müssen erkennen, die Hilfe von außen, die wir so lange gehabt haben, die ist weg. Mal abgesehen davon, dass die Briten auch weg sind über den Brexit. Also auch diese Verbindung ist gekappt, nicht nur die zu den USA. Also das passt eins zu eins eigentlich zu dem, was du historisch gerade abgeleitet hast.
Aber man kann natürlich diese Entwicklung auch etwas positiver sehen, nämlich dass die Schuldenbremse ja auch in gewisser Art eine Zwangsjacke war, ja, in die sich Deutschland so selber reingezwängt hat und damit eine Reihe von anderen Problemen ausgelöst hat. Also mangelnde Investitionen, also nicht nur bei der Bahn und Infrastruktur, sondern auch völlig, also nicht völlig, aber relative Vernachlässigung von Investitionen in neuen Industrien, Digitalisierung, künstlichen, all sowas, also Forschungszentrum, wurden dadurch ja erschwert. Also in gewisser Weise ist das Lösen der Schuldenbremse eigentlich die Möglichkeit auch, neue Bewegungsräume zu bekommen. Und da ist das Problem, dass die Bundesrepublik oder die jetzige Regierung sich ja anscheinend noch nicht ganz klar ist, welche Rolle sie in Europa spielen will. Mit dem Wegfall der Abschwächen der transatlantischen Beziehungen könnte man ja eigentlich erwarten, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, Europa ist absolut wichtig für Deutschland. Deutschland ist die größte Wirtschaftskraft und Nation. Deutschland muss jetzt wirklich Führungsqualitäten zeigen. Aber was sehen wir? Wir sehen Grenzkontrollen mit Polen, die dann die deutsch-polnischen Beziehungen erschweren. Wir sehen also Lobbyismus für die alte Autoindustrie in Europa, die dann zu Spannungen mit der EU führt. Also da ist Deutschland auch sehr im Unklaren, ob Deutschland wirklich gewillt ist, auch gelegentlich unmittelbare oder kurzfristige nationale Interessen unterzuordnen über diese sehr wichtige internationale Neupositionierung.
Und zwar, das und muss man ja dazu sagen, weil es schlauer ist, weil es auch nachhaltiger ist. Du, oder?
Die, mit der Autoindustrie.
Nein, weil eine Unterordnung der eigenen nationalen Interessen in einen internationalen Verband einfach nachhaltiger ist, also wenn du die EU nimmst.
Richtig.
Auch wenn die Richtig. Auch wenn die EU durch Ungarn zum Beispiel tatsächlich in vielerlei Hinsicht blockiert ist.
Ja. Nein, das ist richtig, das ist richtig. Also man nimmt das eigene Schicksal dadurch in die Hand und wird nicht abhängig von sehr wechselhaften Stimmungen in Washington. Nicht? Also das ist klar. Also es ist natürlich, ich will das auch nicht, also die Problematik, die sich die gegenwärtige Regierung auseinandergesetzt ist, will ich nicht irgendwie naiv verniedlichen. Ist natürlich das Problem, dass, also du erwähntest Ungarn, das andere Problem ist, dass Frankreich zunehmend dysfunktional ist. Das macht es schwierig, eine Partnerschaft zu haben. Aber mir scheint es schon so, dass vor dem Hintergrund der internen Probleme in der Bundesrepublik, also Populismus und AfD, sich die Bundesregierung auch sehr schwer macht, eine eindeutige Linie in der Außenpolitik zu produzieren, weil innerhalb der Regierung und innerhalb des Bundestags eben jeder weiß, dass eine deutliche Initiative oder eine deutliche Führungsrolle in der NATO zum Beispiel natürlich von vielen Bürgern, nicht nur, aber vorwiegend im Osten Deutschlands hinterfragt wird. Also es ist sehr schwer, da einen großen Schritt nach vorne zu gehen, wenn ich weiß, dass im eigenen Land es Stimmen und in der eigenen Partei, also bei der CDU, es eben Stimmen gibt, die am liebsten einen sofortigen Waffenstillstand und Frieden haben wollen, damit sie das Öl wieder anstellen, Öl und Gas wieder aus Russland beziehen können. Das sind natürlich, das kompliziert das ganze Thema.
Da haben wir es natürlich mit einer Form der Polarisierung auch innerhalb Deutschlands zu tun, die man jetzt nicht vielleicht mit den USA vergleichen kann, aber die vielleicht auch ähnliche Ursachen hat. Aber lass uns vorher nochmal einsteigen bei der Selbstblockade. Also wenn wir die deutsche Bräsigkeit, nenne ich das jetzt mal, oder Selbstblockade, die du eben beschrieben hast, wenn du die mal vergleichst mit anderen europäischen Demokratien, wie unterscheidet sich das? Was ist das spezifisch deutsche Moment, was diese Trägheit ausmacht und uns selber so viel Probleme bereitet, dass wir da nicht über unseren Schatten springen können, offensichtlich.
Also es ist natürlich nicht so, dass alle anderen europäischen Länder von Wachstum und Produktivität strotzen. Also ich würde es ein bisschen so unterteilen, dass also wir haben, fangen wir mit Italien an. Das ist also ein Beispiel, wo eben Populismus die Führung übernommen hat und sich auf einem ganz anderen Weg befindet. Also da haben wir das eine Extrem, von Ungarn nicht zu sprechen. Das andere Extrem ist Großbritannien, wo wir eine Labour-Regierung haben mit der größten Mehrheit im Parlament seit Tony Blairs Riesenerfolg, ja. Also wir haben es eigentlich mit einer ganz anderen Konstellation zu tun als in Deutschland. In Deutschland wird häufig argumentiert, naja, wir sind in der Koalition, das macht das alles schwierig, deswegen kommen wir nicht zu Potte. In Großbritannien könnte man ja erwarten, dass mit einer Riesenmehrheit sich die Labour-Regierung einfach ein Programm so durchboxt. Ist aber nicht passiert bisher. Also die Labour-Regierung tut sich beim Migrationsthema ähnlich schwer und ist in gewisser Weise auf dem selben fatalen Pfad wie die Bundesregierung mit der sogenannten Migrationswende, weil sie letztlich versucht, etwas abgemilderte Versionen von populistischen Maßnahmen durchzuführen, was dazu führt, dass nicht Wähler zurückkommen, sondern dass die Wähler, die schon abgewandert sind, sich bestärkt fühlen. Also das ist ein großes Problem. Ein Unterschied Es gibt viele Unterschiede. Also ein Unterschied ist, wenn wir uns angucken, wie Migration dann wirklich gehandhabt wird, sehen wir sowohl in Italien als in Großbritannien, dass neben den scharfen Maßnahmen gegen die kleinen Boote und so, ja, Hunderttausende von Arbeitsvisa erteilt werden. Also die beiden Länder zeigen, dass die moderne europäische Gesellschaft mit ihren verschiedenen Versionen des Sozialstaates und Gesundheitssystems überhaupt nicht funktionieren würden ohne Migration. Die würden kollabieren. Das wird in Deutschland, glaube ich, nicht genügend wahrgenommen.
Also wir haben ja bis heute kein wirkliches Einwanderungsgesetz. Und wenn du dir den Wahlkampf der CDU nochmal anguckst, also ich habe mir nochmal Wahlplakate der CDU eingesetzt, das geht ja ganz in die Richtung, die du angedeutet hast, nämlich Abschottung und, wie soll man sagen, Starkmachen der eigenen Werte, weil nur wir Deutschen sind fleißig. Also eins war zum Beispiel, ich habe es mir hier aufgeschrieben, für ein Land, auf das wir wieder stolz sein können. Das ist im Grunde genommen Make Germany Great Again. Da ist ja dieses wieder stolz sein können. Wir waren mal wer und let's make Germany great again. Das war ein Wahlkampfslogan. Ein anderer war Stabilität statt Chaos. Chaos sind natürlich Migranten, Einwanderer, Queere, also alle möglichen Leute, die irgendwie anders als die großartige Mitte sind. Recht und Ordnung wieder durchsetzen. Wir haben das nämlich in Deutschland einreißen lassen, dass wir überhaupt kein Recht und Ordnung mehr hatten. Das ist ja, wie gesagt, Chaos. Ja, wir brauchen wieder Recht, Ordnung, Stabilität. Ein vierter Spruch war, Fleiß muss sich wieder lohnen. Also diese Idee der Meritokratie. Dabei zeigen ja die Untersuchungen, dass wenn du als Kind in einem armen Haushalt geboren bist, es im Schnitt mindestens fünf Generationen braucht, bis du und deine nachfolgenden Kinder diese Armutsgrenze überwunden haben. Und wenn du als armes Kind groß wird, und wir haben über 2,5 Millionen Kinder unter der Armutsgrenze in Deutschland, dann hängst du da fest und kriegst im Grunde genommen nicht dieselben Chancen. Also von wegen, also das könnte man im Detail könnte man das nachvollziehen. Fleiß muss sich wieder lohnen. Ja, wenn du als armes Kind groß wirst in Deutschland, kannst du fleißig sein, wie du willst. Einige wenige werden es schaffen, aber die Mehrheit dieser Kinder wird es eben nicht schaffen. Mhm.
Aber es ist interessant, es ist ja interessant, also ich weiß, dass die CDU und CSU nicht mehr so erfolgreich sind wie noch in Zeiten von Adenauer und Erhard. Aber es ist ja trotzdem interessant, dass eine große Partei, eine alte Volkspartei, sich entscheidet, mit diesen Slogans aufzutreten. Also es signalisiert ja auch, dass irgendwo eine Resonanz in der Bevölkerung ist oder erwartet wird. Aber zum Migrationsthema nochmal und wie es positioniert wird. Also ich glaube, das ist auch ein ganz zentrale oder eine rote Linie, die sich durch die verschiedenen Blockaden zeigt. Denn letztlich wird suggeriert, dass wenn nichts gemacht wird, wenn nicht die Kontrolle erlangt wird, Deutschland in Anführungsstrichen überflutet wird von, also alle Menschen wollen nach Deutschland, weil es ja in Deutschland die Hängematte, sogenannte Hängematte gibt. Wenn man ein bisschen kratzt und in die Vergangenheit schaut, dreht sich das Problem um. Denn momentan, also je nachdem, welche Statistiken man vertraut, aber laut Statistischem Bundesamt, nur um die Zahl der jetzigen Arbeitnehmer aufrechtzuerhalten, bräuchte Deutschland jedes Jahr so um die 400.000 Zuwanderer. Ne? Also Deutschland braucht eigentlich mehr Zuwanderer, nicht weniger. Und das andere, was ich als Historiker eben auch, und da das, ich glaube, die Historie sehr hilfreich ist, man kann eben auch in der Geschichte andere Erzählmuster und andere Narrative sehen, die heute verschwunden sind. Und ein Narrativ ist eben, wie die sogenannten Gastarbeiter ganz zentral waren fürs Wirtschaftswunder und so um das Jahr 1970 herum auch zunehmend wichtig waren, um den Sozialstaat und die Renten der Deutschen überhaupt zu ermöglichen. Also es gab eine Studie in München 1970 oder 1971, wo die Stadt München darauf hinwies, dass die Rentenbeiträge, die ausländische Arbeitnehmer bezahlten, jede dritte deutsche Rente in München ermöglichten. Also es gibt narrativ, also man kann auch über kulturelle kulturellen Pluralismus reden und die Bereicherung des Lebens. Aber selbst wenn man knallhart nur auf die wirtschaftlichen und politischen Elemente guckt, gibt es in der Bundesrepublik auch ein anderes Narrativ, in dem Deutschland eigentlich zurückblicken könnte und sagen müsste, okay, wir haben uns schwer getan, Einwanderungsland, das anzuerkennen, aber letztlich sehen wir hier doch die positiven Beiträge. Und das verschwindet in der gegenwärtigen Debatte, wo sich auf sogenannte irreguläre Migranten und Grenzkontrollen festgelegt, sie halt ein kleines Teil der ganzen Thematik sind.
Was ja interessant ist, dass im CDU-Wahlprogramm eben Migration immer im Kontext von irregulär auftaucht, statt sozusagen Migration, wie du das gerade dargestellt hast, auch aus der deutschen Geschichte heraus positiv zu framen und zu sagen, das ist eigentlich ein Erfolgsmodell, was wir, wenn wir schlau sind, auf eine gute Art und Weise wieder beleben könnten. Was mich zur Frage bringt, wie ist das denn eigentlich mit der Rolle der Mitte? Du hast ja zu Recht darauf hingewiesen, dass die CDU eigentlich von den Volksparteien die einzige ist, die noch groß ist, weil die SPD sich ja nun weitgehend zerlegt hat. Warum auch immer, da müsste man nochmal eigens drüber reden. Aber wer ist diese Mitte jetzt und was macht diese Mitte gerade aus und warum blockiert sie sich?
Ja, die Mitte tut sich extrem schwer. Wenn wir uns das Migrationsthema ist da, ich glaube, ganz erleuchtend, weil der Versuch, über die Steuerung oder die Hoffnung, die irreguläre Migration zu steuern, ist eine fatale Illusion, nicht? Also weil sie suggeriert, dass wir sitzen so im Fahrersitz und wir können entscheiden, wie sich globale Migrationsströme wenden oder richten. Also das ist eine sehr europäische Arroganz, würde ich sagen. Wir haben hervorragende Daten von verschiedenen Wahlen in Europa, so die letzten 20, 25 Jahre, und Politikwissenschaftler, die also diese Daten gecrunched haben, haben herausgefunden, dass bei Wahlen, egal in welchem Land, bei Wahlen, in denen sich die konservative Mitte mit einer scharfen Migrationsrhetorik versucht zu positionieren, in keinem Fall es geschafft hat, die Abwanderung zu stoppen. Also es gibt ein real existierendes Problem für Parteien wie die CDU und CSU, dass eben weiter rechts Populisten ihnen Wähler und Unterstützer einfach absaugt. Aber was diese Studien eben sagen, ist, dass der Versuch, das über eine schärfere Migrationsrhetorik zu machen, in keinem Fall wirklich Erfolg gehabt hat. Ganz im Gegenteil, es führt dazu, dass die Volkspartei dann auch am liberalen Rand Wähler verliert. Ne? Also die Box, also das ist eine Sackgasse für die Volkspartei. Also was tun? Mein Vorschlag wäre ja immer zu sagen, dass es extrem wichtig ist, für sowohl für die CDU als auch für die SPD so ein bisschen Gestaltungsmacht zurückzugewinnen, indem sie sich versichert, was die eigene Position ist, also wirklich sich abgrenzt von einer Reihe von politischen Maßnahmen und wirklich ein eigenes Programm durchführt, was sich nicht an der AfD orientiert, und versucht, denen hinterherzulaufen, sondern wirklich eine eigene Zielsetzung gibt und dadurch auch Orientierung zu geben. Das ist, glaube ich, das Problem. Also die Deutungshoheit, hier geht es um Deutungshoheit. Wer dominiert eigentlich den politischen Raum mit welchen Vorschlägen? Und ich würde auch immer, also mit auch mit Blick zurück auf die junge Geschichte der Bundesrepublik, darauf hinweisen, dass es gab früher auch extreme Kräfte. Nun, also die AfD ist eine besondere besonderes Kind ihrer Zeit, aber in den 1950ern gab es auch rechtsextreme Gruppen, die durchaus eine Gefahr für die junge Bundesrepublik waren, die dann absorbiert und integriert worden sind. Und ich glaube, eine Lektion ist, dass die Volksparteien vielleicht akzeptieren müssen auch, dass es eine Minderheit gibt in der Bundesrepublik, die mit grundsätzlichen Idealen der Demokratie hapert oder sie ganz
massiv fremdeln, ja.
Nicht? Also es ist, glaube ich, ein Fehler zu versuchen, alle Wähler zurückzuholen zu wollen. Also ich glaube, da müssen die alten Volksparteien auch so ein bisschen ehrgeiziger sein und sagen, okay, Wir versuchen jetzt wieder die Deutungshoheit zurückzugewinnen. Hier sind unsere Zielsetzungen, hier ist unser Programm. Brandmauer hin oder Brandmauer her, darum geht's gar nicht, sondern dass ideologisch und politisch eine eigene Plattform entwickelt wird, die den Bürgern auch signalisiert, wir sind anders.
Ich würde gerne zwei Themen noch mit dir ansprechen, bevor wir mal überlegen können, was müsste man denn nun machen? Also was folgt aus deiner historischen Analyse möglicherweise? Das eine ist die Einkommensungleichheit, die ja sich im europäischen Mittelmaß eigentlich befindet, aber von uns ja offensichtlich sehr gravierend und als sehr ungerecht empfunden wird. Warum ist das eigentlich so? Und warum hat da speziell die Mittelklasse, die einen Großteil dieser bürgerlichen Mitte ausmacht, warum hat die so eine massive Angst im Moment, sich zu zerlegen und komplett aufgelöst zu werden? Das ist das eine Thema. Erste Frage. Zweite machen wir gleich: Bürokratie.
Ja. Also zur Ungleichheit, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie wichtig doch die subjektive Wahrnehmung ist für Gerechtigkeitsfragen. Also nicht nur ist Deutschland, was die Einkommensungleichheit ist, kein Extrem. Vermögen ist eine andere Sache, ne? Das müssen wir so separat sehen. Aber wenn es um die Einkommensungleichheit geht, die ist seit 2010 sogar leicht gesunken. Also müssen auch daran erinnern, es gab ja eine Erhöhung des Niedriglohns und die Statistiken, die wir haben, weisen darauf hin, dass zwischen 2010 und der Pandemie in diesem Jahrzehnt es Deutschland nicht nur als Volkswirtschaft extrem gut ging verglichen mit anderen europäischen Ländern, sondern dass sich die Einkommensungleichheit sogar leicht abgeschwächt hat. Also es ist weiterhin da, aber sie hat sich leicht abgeschwächt. Das würde man nicht wissen, wenn man nur Leuten zuhört. Ne? Und diese subjektive Einschätzung ist obendrauf dann noch polarisiert zwischen Ost und West. Also im Osten gibt es eine extrem starke Vorstellung von Gerechtigkeit und Fairness, die Gleichheit beinhaltet. Also die Erwartung, letztlich die Erwartung, eigentlich müssten doch die Lebensverhältnisse überall gleich sein. Das ist viel stärker vertreten in den östlichen Regionen, was interessant ist, weil die DDR selbst war natürlich auch nicht egalitär. Ne? Also die Intelligenz und Funktionäre lebten ein ganz anderes Leben und jeder, der in der DDR groß geworden ist, weiß, wie ungleich gewisse Konsumgüter, also wie das Zelt oder Skier oder Fotoapparate verteilt waren und wie wichtig die waren und Autos natürlich, wie wichtig die war auch für das eigene Verständnis, wo man war in der Rangordnung in der DDR, also für Status und Symbol. In den jetzigen östlichen Regionen, es gibt so Studien, die versuchen klarzumachen, mit wem vergleicht man sich eigentlich. Denn das ist das Interessante. Also Sachsen und Thüringen sind die egalitärsten Regionen in der ganzen Bundesrepublik. Und wenn man, wenn Sachsen und Thüringen, ich habe mir das mal angeguckt, wenn wir da die Einkommensungleichheit messen mit sogenannten Gini-Kriterien und Thüringen und Sachsen ein eigener Staat und eigenes Land wären, dann wäre Thüringen und Sachsen obenauf in Europa neben Norwegen. Also eigentlich ja bewundernswert. Aber die Menschen in Thüringen und Sachsen sehen das eben nicht so. Oder viele sehen das nicht so. Und der Grund dafür ist, dass sie sich gar nicht mit den Menschen in ihrer unmittelbaren Region, die sie kennen, vergleichen, sondern sie vergleichen sich mit imaginären anderen Mitbürgern in München oder in Düsseldorf, die mit Porsche herumfahren.
Ja. Was natürlich ein Problem innerhalb desselben Landes darstellt, ne? Also richtig, ist ja richtig. Toll, wenn du in deinem Bundesland eine super egalitäre Ausrichtung hast, was ja in der Tat bewundernswert ist. Aber im Nachbarbundesland sieht das völlig anders aus und du fragst dich, wo lebe ich denn eigentlich und warum haben die das denn und ich nicht?
Genau.
Ich arbeite doch genauso wie die.
Genau. Und da sind wir auch wieder, kommt wieder der Fleiß und die Tüchtigkeit mit rein, denn in dem moralischen Bild sollte es ja eigentlich so sein, wenn ich mein Leben lang hart gearbeitet habe, wie kann das sein, dass die einen Porsche haben? Und ich habe nur einen stinknormalen VW. Das passt ja nicht zusammen. Das Wichtige.
Abgesehen davon, dass es derselbe Konzern ist, aber andere.
Ja. Also die Ironie ist natürlich, dass ein Grund, warum es mehr strukturschwache Regionen im Osten gibt und auch ein Grund, warum weiterhin es ja eine Kluft gibt bei Einkommen und Vermögen, ist, dass es letzten Endes gibt, es gibt nicht genug, um das kurz zu sagen, es gibt nicht genug Reiche in Ostdeutschland. Also in Ostdeutschland würde es besser gehen, wenn mehr reiche Menschen dort sesshaft wären und dort investieren. Also es ist sehr schwer, sich vorzustellen, wie ich Ostdeutschland wirtschaftlich helfen kann, ohne Ungleichheit. Das ist sehr schwer. Der andere Punkt ist vielleicht eine Konsequenz, die sich daraus ergibt, weil häufig auch auf dem linken Spektrum rituell argumentiert wird, okay, wir müssen Ungleichheit angehen. Das ist ein Grund hinter dem Populismus. Wenn wir Ungleichheit in den Griff bekommen, dann schwächen wir den Populismus. Historisch betrachtet ist das sehr fragwürdig, weil die AfD ihren Aufschwung hatte zu einem Zeitpunkt, in der die Einkommensungleichheit sich abschwächte. Also es gibt überhaupt keinen Grund, meiner Ansicht, also man kann aus vielen ethischen und sozialen Sichtweisen für weniger Ungleichheit sein. Ne? Also es gibt gute Gründe, aber zu hoffen, dass es den Populismus eindämmt, ist, glaube ich, naiv.
Zumal du dir ja immer einen Vergleich suchen kannst und sei es dann der amerikanische Milliardär, der dir zeigt, wo du im Vergleich stehst, nämlich immer in der schlechteren Position.
Ja. Also ich sah gerade in der Zeitung, jetzt in den letzten Wochen in der finnischen Tageszeitung, das ist ganz interessant, weil dort die Steuer- und Einkommensverhältnisse der verschiedenen Nachbarschaften, die ja öffentlich gemacht werden. Also man kann der Karte genau sehen, Gerd Skobel, der wohnt da. Gerd Skobel, also das ist eine reiche Region und Gerd Skobel verdient so und so viel und bezahlt so und so viel Steuern. Ne? Also ein bisschen mehr Transparenz könnte vielleicht helfen. Aber letzten Endes, worauf es uns wirklich hinweist, ist, dass ein Grundproblem, es gibt natürlich politische Maßnahmen, die man durchaus befürworten könnte, wie sagen wir, höhere Steuern auf Vermögen oder Erbschaften und ähnliches. Aber letztlich ist der Knackpunkt die subjektiven Wahrnehmungen. Also die Vorstellung, dass eigentlich müssten doch alle Regionen gleich sein. Das erscheint also insbesondere britischen Beobachtern der deutschen Entwicklung, die sehen das ganz anders, nicht? Die gucken auf Thüringen und Sachsen und sehen das als das ist doch eine erfolgreiche Entwicklung, die sollten wir kopieren, dann können wir den deindustrialisierten Regionen Lancashire und Yorkshire helfen. Aber innerhalb Thürings und Sachsens wird es als Fehlentwicklung gesehen. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen an der Erwartungshaltung und am Blick auf die Realität ändern. Und ich glaube, da steht der Provinzialismus uns so ein bisschen im Weg. Ne? Also es gibt wenig, wie viele in Sachsen oder Thüringen oder Bremen setzen sich mit der Ungleichheit in Nordfrankreich mit Paris auseinander. Ne? Also wir sind da sehr provinziell in unserer Idee, wie eine Gesellschaft gerecht organisiert werden kann.
Also das ist ein Problem, über das ich viel nachdenke, für das ich keine richtige Lösung habe. Also natürlich wäre eine zusätzliche Umverteilung von Kapital, das zeigen ja Untersuchungen von Piketty und anderen, also wenn ich Kapital und Arbeitseinkünfte vergleiche, in überhaupt keinem Verhältnis stehen. Da an der Schraube kann man sicher drehen und muss man auch drehen. Aber der Punkt, den du ja gerade gemacht hast, und den halte ich wirklich gerade in der deutschen Frage für entscheidend, ist die Mentalität oder die Denkweise. Und ich weiß bis heute nicht, wie man diese Perspektive von der Bräsigkeit ins Handeln hinein und in einen klareren Blick drehen kann. Und ehrlich gesagt, ich gehöre zu den Leuten, die dieses Gejammer über die Narrative, die uns fehlt. Ich kann es wirklich nicht mehr hören, zumal ich glaube, dass die Narrative uns überhaupt nicht retten werden. Also wenn du an die Klimadiskussion beispielsweise denkst, da kannst du dir die tollsten Narrative ausdenken von einer tollen Natur und wie wir eigentlich in grünen Städten miteinander leben könnten. Ich kann dir das in tollen Farben ausmalen und ich halte das wirklich auch für eine positive und gute Vision, aber die Narrative alleine machen es nicht. Und Philosophie, ich habe unlängst da in meinem Kanal ein Video zu gemacht, Philosophie hat ja ganz entscheidend immer mit einem Perspektivwechsel zu tun. Also man könnte etwas überspitzt sagen, Philosophie hat mit der Kunst zu tun, durch Argumentation Perspektivwechsel tatsächlich zu erzeugen. Und wenn ich Aufbruch des Gewissens und auch die blockierte Republik lese, habe ich das Gefühl, wir haben uns in einer Perspektive verrannt, die, wie du gesagt hast, eine gewisse Provinzialität hat, die mit so einem neidischen Vergleicherblick zu tun hat, den wir offensichtlich irgendwie nicht loswerden. Und gleichzeitig würden wir eigentlich am liebsten in einer Welt leben, in der sich überhaupt nichts verändert und alles gleich bleibt. Und ich weiß nicht, wie wir da rauskommen.
Ja, nein, das ist ja auch nicht einfach und man kann es nicht durch einen Knopfdruck einfach lösen. Also ich würde schon sagen, also dass sowohl Philosophie als auch Historie da einen wichtigen Beitrag leisten können, weil sie uns aus unserer bequemen Sichtweise herauslösen. Also die Geschichte insbesondere hat ja so ein Störungseffekt, indem sie uns mit anderen Denkweisen und anderen Lebensweisen konfrontiert. Also uns klar macht, oh guck mal, vor gar nicht so langer Zeit haben die Leute noch ganz anders getickt. Und was ich so als normal ansehe, war gar nicht normal vor so langer Zeit. Das heißt, sie bereitet uns vor, dass auch in Zukunft es mal wieder anders sein kann. Ne? Also es löst uns ein bisschen aus der Normalität. Aber was ich in dem neuen kurzen Buch eben versuche auch immer zu sagen, ist auf Episoden hinzuweisen in der Geschichte. Nicht nur zu sagen, naja, früher war es anders, schön, sondern ganz spezifisch auf Herausforderungen und Lösungsmechanismen hinzuweisen, die in der Vergangenheit mehr ab und zu ein bisschen besser, ab und zu ein bisschen weniger gut ausprobiert worden sind. Also das Beispiel Lastenausgleich. Warum nicht die Rentendiskussion anzugehen vor dem Hintergrund, es gab auch früher ein Ausgleich. Oder bei der Migrationsfrage darauf hinzuweisen, also gucken wir doch mal ganz genau, wo kamen denn Arbeiter her und in welchen Kontexten haben sich Bürger schwer getan, aber vielleicht gab es auch Kontexte, in denen Reformen möglich wurden, in denen es zu Annäherungen kam. Also ganz spezifisch eben auch auf Beispiele hinzuweisen, die praktische Orientierung geben können. Ne? Also die Rolle des Historikers ist natürlich nicht zu sagen, okay, guck mal, ihr habt jetzt das Buch gelesen und Schluss ist, ich glaube, wir müssen die Einkommensteuer um 0,5% erhöhen und dann wird alles gelöst. Das geht bei Mentalitätsblockaden natürlich nicht. Aber ich glaube, jeder Therapeut würde darauf hinweisen, dass sich damit auseinanderzusetzen und zu reflektieren, überhaupt auch in den Spiegel zu schauen und warum denke ich überhaupt so? Was sind eigentlich meine Grundannahmen? Das ist schon ein sehr wichtiger Teil. Noch einen weiteren praktischen, ich glaube, Rat ist, dass es in der politischen Kultur, es wird ja immer über Demokratieverlust geredet, die ganze Zeit, aber eigentlich zehrt die Demokratie ja von einer so tiefen Kultur, ne? Also demokratischen Handlungsweisen und demokratischen Gewohnheiten, die einstudiert werden können. Also es ist ja nicht nur die Wahl, sondern wie wir miteinander umgehen. Und das fängt ja am Kindergarten an. Also es gibt überhaupt keinen Grund, meiner Ansicht nach, nicht viel ambitionierter nachzudenken, wie wir demokratische oder Elemente der demokratischen Kultur viel stärker einbauen können und verankern können in ganz vielen Lebensbereichen, sodass also eine demokratische Auseinandersetzung, demokratisch geführter Streit normalisiert werden und ritualisiert werden können, also als Gewohnheiten einstudiert werden können. Das sehen wir ja bei Kindern. Ne? Also Kinder, wenn es ein Problem gibt auf dem Spielplatz, Kinder können unterschiedlich damit umgehen. Ne? Sie können sich mit der Schaufel über den Dötz ziehen oder sie können versuchen, überhaupt mal in Argumenten, in eine Debatte zu kommen. Und da gibt es eben viele, viele Bereiche und da hat das ist eben auch ein Teil der frühen Bundesrepublik, wo in den 1950er Jahren es ja eine ganz große Reihe von Experimenten und Initiativen gab, um teils von alliierter Seite, teils kam es aus der Gesellschaft selbst, um Debattenkultur zu lernen, zu sehen, wie wird überhaupt demokratisch argumentiert, wenn ich verschiedene Interessen an den Tisch bringen. Das war also ein großer Teil. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist daraus hervorgegangen, aber es gibt ja eine ganze Reihe. Ich sage mal, dass diese Probleme, die Probleme, die wir im Moment haben, sind miteinander verknüpft, aber die Lösung könnten das auch. Beispiel Deutsche Bahn, wo ja Köln anscheinend der ganze Hauptbahnhof vor kurzem geschlossen war und die Leute umgeleitet. Ja, in den 1950ern gab es die Kölner Mittwochgespräche, waren sie, glaube ich, wo jeden Mittwoch am Abend sich der ganze Hauptbahnhof füllte mit Leuten, um Diskussionen zuzuhören und an Diskussionen teilzunehmen. Ne? Mit den ganzen verspäteten Zügen lädt sich das eigentlich ein. Man könnte also in jedem Bahnhof so auf einem Gleis die wartenden Menschen zusammenführen und sagen, okay, machen wir doch was mit der Wartezeit, lasst uns diskutieren. Also es gibt irrsinnig viel, glaube ich, wo wir in der Geschichte angeregt werden, durch die Geschichte angeregt werden können, heute doch etwas mit mehr Mut und ein bisschen mehr Ehrgeiz die Probleme anzugehen.
Ich finde ja philosophisch interessant, dass die angelsächsische Tradition des Pragmatismus, von der Kontinentalphilosophie aus, also der europäischen Philosophie aus, immer so ein bisschen als ja, platter Utilitarismus, als Mittelzweckdenken, ohne Tiefe und so weiter abgelehnt wird, dass also der Pragmatismus in einem positiven Sinn, also Leute wie Dewey, dass das überhaupt noch nicht angekommen ist bei uns auf dem Kontinent. Und zu der ganzen Diskussion, die wir jetzt hatten, ja über Moral, Schuld, Scham und so weiter in unserem Gespräch, und ich glaube, das legst du auch nahe, könnte man ja sagen, Leute, es gibt da noch eine niederschwelligere Form der Demokratievermittlung. Und die hat damit zu tun, und das fängt in der Tat im Kindergarten an, freundlich miteinander umzugehen. Also im Englischen würde man sagen, kind, Kindness ist was, was uns zunehmend im Umgang miteinander und nicht nur in den sozialen Medien fehlt. Und ich persönlich glaube, dass das ein sehr großer Baustein in Richtung Zusammenhalt, Demokratie wäre.
Nein, ich bin ja sehr froh, dass du John Dewey erwähnst. Ein ganz genialer Kopf und also auch für mein eigenes Denken und historische Forschung sehr wichtig. Das geht also dann ganz bis zum Konsum zurück, weil also Deweys Pragmatismus so die Blaupause war für irrsinnig viele Initiativen in der Zivilgesellschaft im 20. Jahrhundert in den USA, um auf Deutsch würde man sagen, Konsumenten zu verantwortungsvollen Konsumentenbürgern zu erziehen. Also wirklich so eine Art Fachhochschulen, in der Leute zusammenkamen und mit realen Problemen des Alltags in ihrem Alltag konfrontiert wurden. Also wie man am Ende des Monats noch genug Geld hat, wie man entscheidet, kauft man jetzt diesen modischen Hut oder den anderen modischen Hut. Und da wurde dann also wirklich so einstudiert, wie man als Bürger beim Konsum nach ethischen Grundsätzen handeln kann und reflektiert über, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und was sind meine Wünsche, warum will ich jetzt dies oder jenes, aber auch die Auswirkungen, die Konsequenzen. Und das wurde dann in, also das waren Hunderte, Tausende von Clubs, die das so in wöchentlichen Treffen da durchgeführt haben. Und die Idee war eben, dass das bürgerliche Verhalten verbessert und einstudiert werden kann. Also dass man, dass es also beim Kaufverhalten, aber eben auch beim Wahlverhalten, dass Menschen viel intensiver über sich als Bürger, der mit anderen Bürgern sich auseinandersetzen muss, dass man da lernen kann. Also es ist ganz interessant eigentlich. Und das würde ich sagen.
Das setzt ja eine gewisse Freundlichkeit auch voraus, denn ich muss ja davon ausgehen, dass ich von dir in so einem Gespräch tatsächlich was lernen kann und du nicht, weil du vielleicht eine andere Meinung hast, als ich, mein automatischer Feind bist und meine Freunde nur diejenigen sind, die genauso denken wie ich, was im Übrigen zu einem ziemlich einsamen Leben führen würde, vermute ich mal.
Ja, ja, also wir brauchen Räume, ne? Wir brauchen Räume, wo das praktiziert werden kann. Sozialen Medien werfen dann natürlich zusätzliche Herausforderungen an, aber selbst da gibt es also auch für die Politik Regulierungsmöglichkeiten, die überhaupt nicht ausgeschöpft sind. Aber was du eben sagtest mit dem Kindness und Verständnis und trotzdem kritisch zu sein, also ich erinnere mal eine Passage einer jungen Deutschen, die in Niedersachsen in den frühen 1950ern zu so einem Debattierclub mitgenommen wurde und in ihrem Tagebuch schrieb sie dann danach, also eigentlich wollte ich da gar nicht hin, warum soll ich mir das antun? Aber das war höchst interessant, sagt sie. Ich hatte erwartet, die hauen sich also über den Dötz mit ihren verschiedenen Überzeugungen, aber nein, das war wie ein taktisch ausgeführter Fechtkampf, in der die beiden Parteien aufeinander reagierten. Und sie am Ende zum Schluss kam, also da habe ich was gelernt. Also ich bin anders rausgekommen, als ich da reingegangen bin.
Das ist genau diese Idee mit dem Perspektivwechsel. Aber gibt's als Schlussfolgerung aus deinem Buch, insbesondere über die blockierte Republik, noch Ratschläge für die Lockerung dieser Blockade? Über ein paar Sachen haben wir ja schon gesprochen, Migration ja. Zum Beispiel, Umverteilung.
Ja, ja, also ich glaube schon, es wäre gar nicht schlecht, wenn man, wenn ich so Wunderkräfte hätte, würde ich mir einige Politiker nehmen und einfach mal sagen, macht mal die Akten zu, die Berater beiseite und setzt euch einfach mal, geht so einen Schritt zurück, setzt euch hin und versucht einfach mal so die gegenwärtige Misere einzuordnen. Reflektiert einfach erstmal, wie es in der Vergangenheit war. Also die Vergangenheit überhaupt erstmal wieder ins Bewusstsein zu holen.
Ja, das stimmt.
Und diesen Tunnelblick, den wir haben, das ist, glaube ich, das wirklich ganz Zentrale, dass wir in so einem Tunnelblick sind, der dann zu Sackgassen führt. Also das so erstmal so zu eröffnen und auch von dieser Hastigkeit eine Maßnahme nach der anderen auszuprobieren. Das ist so, das wäre das Große. Aber ganz spezifisch würde ich eben sagen, also bei der Renten, also um die Rente mal zu nehmen, bei der Rentendiskussion, es gibt Zeiten für Kompromisse, aber es gibt auch, glaube ich, Zeiten für so Führungskraft und Orientierung, dass sich da die Regierung schon hinsetzen sollte und sagen, okay, vielleicht müssen wir nicht nur Teile des Modells überdenken, sondern das Modell selbst. Also, dass es Kommissionen jetzt kommen und Experten, das weiß ich selber. Daran mangelt es ja in Deutschland überhaupt nicht.
Das ist ja immer die Lösung bei uns.
Ja. Naja, also in England sagen wir, wenn Politiker, so eine der ersten Sachen, die ich als Student gelernt habe, weil die Kommission und diese Reporte natürlich wunderbare Quellen sind und irgendwann sagte mal ein Dozent zu mir, du, you know, Frank, if a politician wants to block something, they establish a commission. Und da ist was Wahres dran. Also die Kommissionen sind nicht die Lösung. Also die können sogar eher vielleicht davon ablenken. Und dass es an der ganzen Architektur der Rente, dass es da Möglichkeiten gibt, also ob nun das eine aktienorientierte Rente als zusätzliche Säule oder mehr Fachkräfte, ausländische Fachkräfte anwerben. Aber das muss offen gesagt werden. Also das Problem, was wirklich in Deutschland ist, dass die vielen Probleme, die es gibt, die kann man nicht unbedingt einzeln lösen. Also wenn ich die Rente lösen will, kann ich nicht gleichzeitig auf den Migranten rumhacken. Das geht nach hinten los. Und diese Verzahnung nicht nur wahrzunehmen, sondern sie auch zu kommunizieren, dazu braucht es politischen Mut. Und ich glaube auch eine gewisse, ich nenne es Zuversicht, also die Vorstellung, dass man natürlich Risiken eingeht, aber dass sich bestimmte Risiken auch lohnen können. Also wir können Weichen stellen.
Hast du das Gefühl, dass die Mehrheit der Bevölkerung, wenn man uns, sage ich jetzt mal, weil ich gehöre ja dazu, wenn man uns das erklären würde, dass wir das mitmachen?
Die Mehrheit glaube ich schon. Also ich glaube, es sind viele Menschen, also zeigen ja auch Umfragen, also die Mehrheit der Menschen ist ja nicht gegen Migranten, aber sie machen sich Sorgen. Sie sind verwirrt. Und ein Grund, warum sie sich Sorgen machen und sie verwirrt sind und nicht sicher sind, ob und wie das, möglich sein könnte, diese Sorge rührt daher, dass sie in der Vergangenheit häufig vom Staat und von der Politik alleingelassen worden sind. Also hört sich vielleicht zu zynisch an, aber ein Grund, ich glaube, warum es so den Politikern so einfach macht, in der Migrationsfrage eine härtere Position einzunehmen, ist, dass sie auch davon ablenkt, wie viele Versäumnisse es gegeben hat. Ne? Also wie wenig die vielen Freiwilligen, die sich aktiv beteiligten in 2015, 2016 und auch 2017, wie die alleingelassen wurden. Also und da eine Selbstkritik zu haben und sagen, okay, das heißt, also die Lösung ist nicht Abschottung, sondern die Lösung ist, wir müssen mehr Unterstützung geben. Wir müssen diese Kräfte, die es gibt, also die Zivilgesellschaft ist noch sehr stark in Deutschland, ne? Aber sie braucht Unterstützung. Und das muss auch mal offen, glaube ich, gesagt werden. Und dann können diese Menschen auch, wir sagen on board, also mitgenommen werden. Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, eine Illusion zu hoffen, dass, also die AfD wird nicht verschwinden. Und in der Demokratie ist es immer so, es gibt Minderheiten. Und es ist in der Vergangenheit ja auch nicht so gewesen, dass alle, also die Volksparteien versuchten, alle Minderheiten für sich zu gewinnen. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Und wir müssen uns, glaube ich, auch so ein bisschen damit einrichten, dass Demokratie auch Konflikt beinhaltet. Den kann man friedlich oder sollte man friedlich austragen, aber Konflikt ist so Teil der Situation und das Verlangen nach Konsens und alles ist stabil und alles ist unter Kontrolle ist eben eine Illusion und die Politiker sollten vorsichtig sein, diese Illusion weiter zu beflügeln.
Frank, vielen Dank für das Gespräch und die Zeit, die du genommen hast. Trotz der Schule, die offensichtlich lange Pause bei dir im ja. Hintergrund hat.
Das sind, da haben wir also so Wellen, ne? Also die Schüler werden dann, die bekommen so, ein, weiß ich nicht, 20 Minuten und dann kommt die nächste
Klasse, ja, ja.
Nächste Klasse. Aber du hörst, es gibt weiterhin Fröhlichkeit und Lebenskraft unter jungen,
auch in
unter
Great
jungen,
Britain.
Unter jungen Briten, ja.
Danke, Frank, und alles Gute.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen: der Udo Keller Stiftung Forum Humanum und der Okeanos Stiftung für das Meer sowie vom AVE Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.